heute machen wir mal was richtig Cooles. Und zwar sind wir hier beim Escape Retreat in Vietnam. Also wir bei Beyond Breakup machen ja für alle unsere Kunden, die bei der Beyond Breakup Experience mitmachen, also unserem Coaching-Programm, was dir hilft, zurück ins Beziehungsstück zu kommen, machen wir regelmäßig Escape Retreats rund um die Welt. Und jetzt sind wir gerade in Vietnam und haben unser drittes Escape Retreat hier. Und wir nutzen mal die Chance, mit unseren Teilnehmern zusammen einen Podcast aufzunehmen. Also die Teilnehmer stellen die Fragen an den Ralf. Ralf beantwortet sie, damit du auch mal von echten Menschen, also anderen echten Menschen, nicht nur von mir, die Fragen hörst und Ralf die Fragen beantwortet. Und so bekommst du auch noch eine kleine Impression von unserem Escape Retreat hier in Vietnam.
Dein Weg raus aus Beziehungskrise, Trennung und Liebeskummer. Zurück ins Beziehungsglück.
Hallo Ralf, wir arbeiten ja schon eine ganze Weile zusammen. Und dann erkläre mir doch bitte nochmal genau die Frage, warum ist die Wahrnehmung von Gefühlen und Emotionen so wichtig, wie zum Beispiel Sicherheit oder Vertrauen, um sich weiterentwickeln zu können?
Weißt du, die Wahrnehmung von Gefühlen, wie zum Beispiel Vertrauen, Sicherheit, ist enorm wichtig, weil viele Menschen keinen echten Zugang zu ihren Gefühlen haben. In der Welt ist es folgendes, es passiert etwas im Außen, das löst einen bewussten oder manchmal in den meisten Fällen eher einen unbewussten Gedanken aus. Wiederum dieser Gedanke führt zu einem Gefühl, das wir im Körper spüren. Und dieses Gefühl wiederum ist dafür verantwortlich, dass noch mehr Gedanken, die dazu passen, aktiviert werden. Was den meisten Menschen nicht bewusst ist, dass dieses Wahrnehmen, wie das wirklich im Körper existiert, also wie es ankommt, dieses Körpergefühl enorm ausschlaggebend dafür ist, was passiert hier oben weiterhin. Das heißt, je besser es gelingt, diese Gefühle, die wir Menschen haben, in bestimmten Situationen wahrzunehmen, also auch wirklich reinspüren zu können, wo fühle ich das denn, wie fühlt sich das eigentlich an, desto leichter gelingt es, auch dieses Körpergefühl in eine Veränderung zu bringen. Und wenn es gelingt, das anders wahrzunehmen, also anders zu spüren, werden automatisch auch andere Gedanken damit ausgelöst. Das klingt jetzt erstmal total verrückt, aber total plausibel, wenn du weißt, wie der Mechanismus funktioniert. Jeder Gedanke, den wir haben, wird natürlich durch unseren Körper transportiert. Das heißt, jeder Gedanke löst bestimmte Neurotransmitter aus. Neurotransmitter, bestimmte Botenstoffe und natürlich auch Hormone. Die wiederum wirken ja nicht nur hier oben in unserem Kopf, sondern über unseren gesamten Körper. Das ist wiederum das, was du als Gefühl spürst. Ja? Und dieses Gefühl entsteht eben durch diese Kombination aus Neurotransmittern, Botenstoffen und Hormonen. Und führt dazu, dass noch mehr Gedanken entstehen, die genau in dieses Gefühl passen. Gelingt es dir also, das Körpergefühl zu verändern, werden automatisch andere Neurotransmitter, andere Botenstoffe und auch andere Hormone aktiviert, die wiederum zu positiveren anderen Gedanken führen. Das ist der Mechanismus dahinter. Das heißt also, wenn es dir gelingt, als Mensch diese Gefühle anders wahrzunehmen, löst du automatisch einen anderen Cocktail im Blut aus und der führt zu anderen, hoffentlich dann auch positiv besser unterstützenden Gedanken. Und so kommen wir Menschen heraus. Deswegen ist es so wichtig, sich dieser Körpergefühle, also Gefühle, wie wir sie im Körper wahrnehmen, bewusst zu werden, weil wir nur dann in der Lage sind, die auch zu verändern.
Sehr schön, vielen Dank. Da ergibt sich aber bei mir gleich noch eine Frage. Warum ist denn die Vergebungsarbeit so wichtig, um neue Dinge erleben zu können und auch neue Dinge zulassen zu können überhaupt?
Das ist total spannend und super, weil es passt nämlich hervorragend zu der vorhergehenden Frage, dem Körpergefühl. Oft ist es so, dass wir unbewusste Gedanken, vielleicht auch unbewusste Verbindungen zu anderen Menschen haben, zu bestimmten Situationen, die uns möglicherweise belastet haben. Und wenn es uns gelingt, sich dieser Situation nochmal bewusster zu werden und uns selber, vielleicht aber auch dem anderen für eine bestimmte Verletzung oder für ein Handeln oder für eine Tat vergeben zu können, löst es automatisch andere Gedanken aus, die wiederum zu einem positiveren Cocktail im Blut, also Neurotransmitter, Botenstoffe und Hormone führt. Und es entlastet unser System, weil wir mit einer bestimmten Sache auch mal abschließen können. Oft tragen wir ja Dinge mit uns herum, deren wir uns nicht wirklich bewusst sind. Wir merken nur, irgendwas stimmt nicht. Und in dem Moment, in dem es gelingt, dahin zu gucken und zu sagen, du, ich vergebe mir, ich vergebe auch dir und bitte vergib mir für alles das, was ich bewusst oder auch unbewusst gemacht oder getan habe, dich verletzt habe, können wir eine bestimmte Situation, vielleicht auch einen Reiz, vielleicht auch einen bestimmten Gedanken einfach mal loslassen. Und das ist automatisch mit einem guten Gefühl verbunden, ja, das zu Entspannung führt und damit letztendlich auch zu einer inneren Reife und Klarheit.
Also meine Frage wäre jetzt, meine Partnerin und ich haben uns getrennt. Und ich denke, bei vielen wird das so sein, dass sie sich selber in Gedankenkarussell verfangen. Wie kann man da am besten rauskommen?
Weißt du, so eine Trennungssituation ist immer eine herausfordernde Situation. Ich persönlich habe festgestellt, dass es überall schlecht laufen kann. Es kann im Job schlecht laufen, es kann mit den Freunden vielleicht nicht so gut laufen. Solange eine intakte Partnerschaft da ist, ist das irgendwie wie so ein Anker, wie so ein Boden. Und der Wegfall einer oder Verlust einer Partnerschaft hat oft viel, viel größere Auswirkungen, weil wir das in alle anderen Lebensbereiche mit hineintragen. Ja? Also es ist erstmal ein wichtiger Punkt, weil viele andere Lebensbereiche betroffen werden. Und was geht bei uns manchmal los? Die Zweifel. Wir Menschen sind ja selten mit uns zufrieden. Ja, wir fangen an uns zu zweifeln, unsere Fähigkeiten in Frage zu stellen. Wir hauen uns sozusagen selber in die Pfanne, machen uns selber kaputt. Das Gedankenkarussell baut genau auf diesen Gedanken immer weiter auf. Was habe ich falsch gemacht? Bin ich genug? Warum bin ich nicht genug? Und es sind oft Fragen, auf die du keine richtige Antwort findest. Und weil du keine Antwort findest, kommen noch mehr Fragen. Jetzt hatten wir, ist ja grundsätzlich so, dass jeder Gedanke, den wir haben, am Ende zu einem Gefühl führt. Und gerade wenn es belastende Gedanken sind, Gedanken über, ich bin nicht gut genug, ich mache alles falsch, dann werden natürlich auch die Gefühle dazu immer mieser. Die werden nicht besonders unterstützen, da wird nicht die größte Freude daraus entstehen, sondern vielleicht sogar die Angst oder Sorgen, es nie wieder hinzukriegen, nie wieder glücklich sein zu können. Und die wiederum steuern das immer wieder an. Wenn es dir gelingt, uns Menschen gelingt, vielleicht auch mal etwas mehr auf unsere eigenen persönlichen Superressourcen zu schauen, mehr von den positiven Dingen hervorzuheben, dann werden wir merken, dass die negativen Impulse, die wir uns gerade geben, eigentlich im Vergleich zu dem, was wir Positives erlebt haben im Leben, viel, viel kleiner sind. Der Fokus geht halt nur gerade auf den Schmerz, auf das, was wir falsch gemacht haben. Das heißt also mit anderen Worten, den Blick mal weg von dem Schmerz hin zu der Chance zu richten, ist oft ein wichtiger Punkt, der hilft, das Gedankenkarussell zu durchbrechen. Denn die negativen Gedanken sind wie eine Spirale, wie ein Sog, die ziehen dich immer weiter runter. Gelingt es dir mal auf die gute Seite zu schauen, und auch eine Trennung hat ja nicht nur die Schattenseite, es gibt ja auch eine positive Seite. Denn ohne die Trennung hättest du ja nie den Spiegel bekommen. Du hättest nie gesehen, hey, da läuft irgendwas nicht richtig. Meiner Partnerin geht es vielleicht gar nicht so gut, wie ich immer dachte. Oder die Dinge, die ich in bester Absicht gemacht habe, haben auf der anderen Seite eine weniger positive Wirkung gehabt. Das ist doch auch eine Chance, um mal auf die Muster zu schauen, auf die Dinge, die überhaupt erst dahin geführt haben. Weil wenn wir sie nicht sehen, können wir sie nicht verändern. Ja, es ist schmerzhaft und es tut weh, eine Partnerschaft zu verlieren. Aber wie Roland Kaiser so schön singt, ne? Ein Ende kann ein Anfang sein. Und wenn man das als Chance sieht, nochmal neu anfangen zu können, vielleicht mal die emotionale Abhängigkeit loszulassen, um wieder der Mann zu sein, der charismatische, der außergewöhnliche Mann, in den sie sich wieder neu verlieben kann, dann habt ihr sogar die Chance, auf einer neuen Basis die alte Beziehung wieder neu aufleben zu lassen.
Du erwähntest gerade, dass man seine Ressourcen nutzen soll, um aus diesem Karussell rauszubekommen. Welche sind das denn?
Auch eine sehr spannende Frage. Wir alle haben, laut Klaus Grawe, hat sich mal sehr intensiv mit den neurobiologischen Grundbedürfnissen von Menschen auseinandergesetzt. Und er kam zum Ergebnis, dass es vier Grundbedürfnisse gibt, die wir alle brauchen. Das ist das Thema Durchsetzen, Einfluss nehmen. Also in Notsituationen möchten wir natürlich ganz gern, dass die Menschen mal auf uns hören oder auch in anderen Bereichen. Wir brauchen das Thema Stabilität und Sicherheit. Viele, das ist unterschiedlich ausgeprägt. Ne? Der eine braucht mehr Struktur, der andere braucht ein bisschen weniger Struktur. Aber am Ende haben wir alle das Bedürfnis nach einer bestimmten Sicherheit, nach einer bestimmten Ordnung. Genauso wie das Thema Harmonie und Geborgenheit. Wir kennen Menschen, die sind sehr, sehr, wie sagt man so, fürsorglich für andere Menschen. Ja, das sind die Kolleginnen oder Kollegen, die auch gerne mal einen Kuchen mitbringen, die Plätzchen auf den Tisch stellen. Ja? Aber auch dieses Bedürfnis haben wir alle. Genauso wie auch das Bedürfnis nach Leichtigkeit, nach Inspiration, nach Spaß im Leben. Und oft ist es so, dass wir ein oder mehrere dieser Lebensbereiche für uns nicht mehr richtig erleben können. Dass wir zum Beispiel keinen echten Stolz mehr spüren können. Stolz als eine Ressource, die uns in unserem Feld nach Durchsetzung und Einfluss zum Beispiel unterstützt. Oder das Thema Sicherheit oder auch Entspannung, die unser Bedürfnis nach Ordnung, Struktur sozusagen positiv unterstützt. Zum Beispiel die Dankbarkeit, die uns mit anderen Menschen verbindet und damit das Bedürfnis nach Harmonie und Geborgenheit unterstützt. Das sind unsere sogenannten Superressourcen. Und wenn wir einen besseren Zugang zu den Dingen bekommen, in denen wir entspannt sein können, vielleicht auch die Themen, worauf kann ich als Person stolz sein, dann stärkt das letztendlich unser inneres Selbstbewusstsein. und natürlich auch den Selbstwert. Viele Menschen, kannst ja selber mal schauen, ja, lieber Zuhörer, worauf bist du eigentlich stolz? Stolz auf Dinge, die du selbst gemacht hast. Und ich kann mir vorstellen, dass es für dich jetzt ganz schön schwer wird, etwas zu finden, worauf du stolz sein kannst. Aber das ist wichtig, weil es stärkt dein Selbstbewusstsein, dein Selbstvertrauen, hat einen positiven Einfluss auf dein Testosteron, auch als Frau, ja. Und es steigert natürlich auch so ein bisschen Wettbewerbskampf. Und du weißt, dass du Dinge gut erreichen kannst, dass du wirksam sein kannst. Und wenn du in anderen Bereichen wirksam sein kannst, warum nicht auch in deiner Beziehung? Und warum sollte es dir nicht gelingen, eine vielleicht auf der Kippe stehende Beziehung oder sogar eine zerbrochene Beziehung wieder neu zu beleben? Denn all das kannst du, das steckt in dir.
Also wenn ich mir dann ausmale, dass ich sehr stolz bin auf den Job, den ich ausübe, wie lässt sich das dann auf eine Beziehung übertragen?
Auch das ist eine sehr spannende Frage, weil viele Unternehmer und auch Führungskräfte haben oft das Thema, dass sie im Business wertvolle, richtige, gute Entscheidungen treffen. Und dann passiert es, dass sie zu Hause irgendwie es nicht so richtig hinkriegen und sich fragen, hey, warum kriege ich im Business nahezu jede Thematik irgendwie gelöst, aber zu Hause funktioniert es nicht richtig. Der eigentliche Grund oder der wichtigste Punkt ist, weil wir dort emotional verbunden sind. Wir werden emotional in bestimmten Dingen getriggert. Wenn du dir bewusst werden kannst, worauf du stolz bist, auch in deiner Beziehung, was du vielleicht schon Positives geschafft hast, wirst du mehr Energie und auch positive Energie, ja, rausziehen können, um an den Dingen zu arbeiten oder die Dinge zu verändern, die es jetzt noch braucht, voranzukommen. Viele Männer sind rational sehr, sehr klar. Wir haben schnell Lösungen für das eine oder andere, aber wenn es um das Thema Emotionen geht und Gefühle und vielleicht auch Empathie, den anderen besser zu verstehen, dann fehlt uns manchmal ein kleines Stück. Wenn du dir aber klar werden kannst, ich kann stolz auf den Erfolg in meinem Business sein und du dieses Gefühl von Stolz mit in den Prozess der Veränderung im Umgang in der Beziehung mitnimmst, dann hast du auf einmal auch die Energie und auch die innere Klarheit zu wissen, auch das werde ich schaffen. Weil das sind einfach nur Lernprozesse, die wir Menschen manchmal auch durchlaufen müssen. Wir müssen etwas lernen, was wir vielleicht als Kinder mal konnten, aber irgendwie auf der Strecke gelassen haben. Es ist im Grunde eine Reaktivierung alter Fähigkeiten. Und wenn du weißt, dass du andere Dinge schon hingekriegt hast, dann wird es für den Menschen, für uns, auch für dich, viel leichter, auch das hinzukriegen. Denn wenn du glaubst, dass es geht, Henry Ford hat das damals gesagt, ne? Ob du glaubst, du kannst es oder du glaubst, du kannst es nicht, du hast immer recht. Und wenn du dich an andere Erfolge erinnerst, ja, wird die, ich sag mal, die Überzeugung, auch das kann ich schaffen, viel, viel stärker. Und deswegen ist es so wichtig, zum Beispiel auch so ein Thema Stolz mitzunehmen.
Erstens will ich sagen, das ist eine sehr schöne Sache, dass ich bei Retreat machen kann. Und jetzt ist die Frage bei mir natürlich bleibt, was ist aus eurer Erfahrung am besten ich weitermachen kann, damit mit meiner Frau besser läuft. Natürlich bin ich hier wegen meiner Familie. Das ist die Frage, ja, wie am besten weitermachen.
Also das Spannende ist ja, oft haben wir das Gefühl, wir sitzen in der Sackgasse, es geht irgendwie nicht weiter. Und alles, was wir machen, ja, hat das überhaupt einen Einfluss, hat das keinen Einfluss. Wir beide haben uns ja vorhin unterhalten und oft sind es ein paar Dinge im Außen, die auch in die Beziehung hineinschwappen. Ich sag mal zum Beispiel eine Unsicherheit im Job, nicht ganz Klarheit, ne, weil wie geht es weiter? Vielleicht auch Angst oder Sorgen über die Zukunft, die wirtschaftliche Situation spielt manchmal auch eine Rolle. Und all das hat Einfluss darauf, welchen Stress wir in eine Beziehung mitbringen. Das heißt also, die Dinge im Außen haben Einfluss auf das, wie wir denken, wie wir uns fühlen. Die Wissenschaft weiß mittlerweile, dass Dinge, die jetzt gerade passieren, Einfluss auf unser aktuelles Wohlbefinden haben, also auf unsere Emotionen. Und wenn ich eine bestimmte oder du eine bestimmte Emotion hast, wie zum Beispiel, du machst dir gerade Sorgen, läuft das im Job weiter, dann trägst du genau diese Emotionen in andere Lebensbereiche, auch in andere Situationen, die jetzt gerade passieren, mit. Das heißt, du verhältst dich ähnlich emotional geladen, wie zum Beispiel, weil du es gerade mitträgst. Und das sorgt dafür, dass du halt auch diese Unsicherheit mit in die Beziehung bringst. Wenn es dir also gelingt, in anderen Lebensbereichen etwas mehr Klarheit zu schaffen, wie zum Beispiel im Beruflichen, mehr Sicherheit, mehr Struktur, mehr Klarheit darüber, wie geht es weiter, ja, wirst du merken, dass du natürlich auch in anderen Lebensbereichen, wie zum Beispiel in der Beziehung zu Hause, anders wirken kannst. Du hast nicht mehr so viel Sorgen, die der andere spürt. Jetzt kommt ja noch dazu, dass wir Kerle ja manchmal glauben, wir müssen das alles alleine ritzen. Ne? Ich muss zu Hause nicht drüber reden, was mich gerade beschäftigt. Die Frau kann das sowieso nicht verstehen, will ihr auch keine Sorgen zusätzlich machen. Und trotzdem spürt sie ja, dass du etwas mit dir schleppst. Dass da irgendwas in dir ist, was du nicht preisgeben willst. So, das heißt also, sie fängt an, sich trotzdem Sorgen zu machen, obwohl du das vermeiden wolltest, weil sie merkt, irgendwas stimmt mit meinem Mann nicht. Irgendwas hat er. Und weil sie nicht weiß, was es ist, fängt sie an zu interpretieren. Ja, und dann kann da rauskommen, vielleicht hat er eine andere, vielleicht mag der mich ja gar nicht mehr so, der redet ja nicht mit mir und schon hat das Einfluss auf euer beider Beziehung. Das heißt also mit anderen Worten, was darfst du tun? Du darfst mal schauen, alles das, was dich momentan in deiner eigenen Zufriedenheit, in deinem Glücklichsein behindert, wenn du es dir gelingt, das zu verändern, dass du zufriedener bist, mehr Klarheit, auch im Job zum Beispiel, dann wirst du merken, das überträgt sich automatisch auch in die Beziehung, weil du wirkst lockerer, du wirkst souveräner, du wirkst offener auch, ja, nahbarer. Und Menschen mögen Menschen. Und wenn sie authentisch sind, weil wir spüren, dass es alles in Ordnung bei denen oder sie können drüber reden, dann schafft das auf einmal Verbindung. Und deswegen ist der richtige Weg, auch nach rechts und links zu schauen. Für jeden, denn du hast es ja schon gemerkt, wir gucken ja auf das Lebensrad. Ne? Und das Lebensrad, unser aller Lebensrad besteht ja aus mehreren, sag mal, Bereichen. Nicht nur aus der Beziehung, sondern natürlich auch aus der Freundschaften, aus der emotionalen Intelligenz. Und wenn es uns gelingt, da einen besseren Blick drauf zu werfen, gesamtheitlicher in den Prozess einzusteigen, wenn wir merken, dass wir viel, viel zufriedener, glücklicher in allen Lebensbereichen werden. Und das ist der wichtige Schlüssel.
Hallo Ralf.
Hi.
Warum ist ein Beziehungscoaching mit sich selbst so wichtig für eine glückliche Partnerschaft?
Das ist eine spannende Frage. Es gibt einen Menschen, mit dem wir alle den Rest unseres Lebens verbringen dürfen. Und das sind wir selber. Und wenn du dich selber nicht magst, wenn wir uns selber nicht mögen, wenn wir nicht zufrieden sind mit dem, was wir leisten, wie wir in der Welt unterwegs sind, dann werden wir diese Unzufriedenheit durch die Welt tragen. Und automatisch natürlich auch die Menschen um uns herum beeinflussen. Wir haben es immer in der Hand. Ziehen wir jemanden mit uns mit oder stoßen wir jemanden von uns weg? Und das hat viel mit der Art und Weise zu tun, wie wir selber mit uns umgehen. Jemand, der sich selber mag, der sich selber kennt, der seinen Selbstwert zu schätzen weiß, vielleicht auch seine Wirksamkeit kennt, der hat die Fähigkeit, letztendlich andere Menschen mitzunehmen. Und deswegen fängt, ich sag mal, Veränderungsarbeit, auch eine gute Beziehung immer bei uns selber an. Wenn ich weiß, worauf ich stolz sein kann, wenn ich weiß, welchen Wert ich in der Welt habe, für mich selber auch, dann muss ich den ja nicht von jemand anders bestätigt bekommen oder von jemand anders ziehen, sondern ich kann mir diese Energie selber geben. Und in dem Moment, in dem ich keinen anderen Menschen brauche zum Glücklichsein, sondern weil ich ja schon glücklich bin, in mir selber ruhend, kann ich die besten Beziehungen überhaupt führen. Weil ich brauche den anderen nicht, damit er mich bestätigt, sondern ich bin bestätigt und kann sozusagen auf einem hohen Niveau in die Partnerschaft einsteigen. Und jetzt kommt so dieses Topping oben drauf. Kennst du bestimmt, wenn du frisch verliebt bist, ja, fühlt sich das alles großartig an, wundervoll. Wenn du vorher zufrieden warst und dich frisch verliebst, dann ist das wie so das Sahnehäubchen auf den Kakao. Und das ist das Gefühl, das wir immer wieder haben wollen. Und das ist das Schöne daran, wenn es also aus der eigenen Stabilität herauskommt, weil du dich selber magst, hast du permanent dieses Sahnehäubchen noch oben drauf in der Partnerschaft. Und das haben beide dann. Und deswegen ist es so wichtig, erstmal bei sich zu schauen, wenn du dich magst, mögen die anderen Menschen dich nämlich auch.
Ralf, warum ein Retreat in Vietnam und nicht in Deutschland?
Naja, Vietnam ist weit weg. Und wir alle haben irgendwie unseren Alltag, ne? Wir alle haben irgendwelche Verpflichtungen. Wir wollen ja manchmal auch für alle andere da sein, vielleicht auch den Job gut machen. Und je näher wir an zu Hause sind, desto schneller sind wir auch gedanklich wieder da, wo wir möglicherweise auch unsere Herausforderungen, unsere Sorgen haben. Und der eine oder andere kriegt einen Anruf und muss jetzt doch noch mal schnell was lösen. Das heißt, je weiter wir mal aus dem Alltag raus sind, desto leichter fällt es auch ein Stück weit runterkommen zu können. Jetzt sind wir hier in Vietnam in einer wundervollen Gegend. Und hast selber schon gemerkt, hier ist nicht viel drumherum. Das heißt, die ganzen Ablenkungen, die wir normalerweise haben, helfen, die wir normalerweise haben, würden uns aus dem Konzept bringen. Die würden uns immer wieder irgendwie so einen Strudel des Stress führen. Wenn wir drumherum keinen Stress haben, fällt es viel, viel leichter abschalten zu können. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, wir sind hier mit Gleichgesinnten und Gleichgesinnte, Menschen, die auf dem Weg sind, sich persönlich weiterzuentwickeln, ziehen sich oft nochmal auf einem ganz anderen Niveau mit. Und würden wir das jetzt in Deutschland machen, ich weiß, Deutschland ist jetzt nicht gerade das ruhigste Land, dann sind viele Menschen auch vom Umfeld immer wieder beeinflusst. Ja, noch mehr Sorgen, noch mehr Sorgen, noch mehr Sorgen. Und deswegen sind wir hier abgeschieden, weil es gibt keine Nachrichten, es gibt kaum Internet, es gibt wenig Handy, wenn man es zulässt. Und es gibt halt einfach eine positive Umgebung, die hilft, diesen Prozess der eigenen, ich sag mal, Entwicklung beziehungsweise auch des Runterfahrens positiv zu unterstützen.
Hilft es uns auch besser, dass wir loslassen können?
Die Umgebung hilft mit Sicherheit auch, ein Stück weit loslassen zu können. Und obgleich darf man nicht vergessen, gerade wenn es ein schöner Ort ist, dann werden wir immer auch wieder denken, Menschenskinder, wäre doch die eine Person auch noch hier, weil es wäre so wundervoll, ihr das zu zeigen. Das heißt, der Ort kann natürlich beide Aspekte aktivieren. Zum einen möglicherweise auch das Loslassen stärken, weil wir hier in einer schönen und ruhigen Umgebung sind, manchmal aber auch genau das Gegenteil bewirken. Das heißt, der Ort alleine ist nicht der Ausschlaggebende, sondern was tun wir in diesen 5 Tagen hier im Retreat? Weil wenn es uns gelingt, emotional loszulassen, ohne die Person jetzt doof zu finden, ne, das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, diese Abhängigkeit, die wir manchmal spüren, das eigene Glück von der anderen Person abhängig zu machen, loslassen können. Dann kann auch so ein Ort vielleicht sogar schon ein Impuls sein, wie kann es in Zukunft mal weitergehen? Was werde ich in meiner Partnerschaft, in meiner neu gewonnenen Partnerschaft, vielleicht auch mit der alten Partnerin, vielleicht auch Neues, Tolles erleben können? Und jeder weiß, meine Partnerin ist zum Beispiel auch mit hier dabei. Und das heißt, sie profitiert letztendlich auch ein Stück weit von diesem Retreat, weil sie macht das als Teilnehmerin mit. Und damit entwickeln wir uns beide ein Stück weiter. So, das heißt also, so ein Retreat hier kann natürlich auch ein Stein sein und der erste Wurf sozusagen, um vielleicht gemeinschaftlich im neuen Zusammensein gemeinschaftlich wachsen zu können. Und dann macht der Ort auch was aus, ja.
Ralf, warum fällt es einem so schwer, neue Muster zu integrieren?
Coole Frage. Jetzt mal so, unsere Muster kommen ja zum großen Teil aus der Vergangenheit. Ich habe das früher immer verpönt, ne? Wenn jemand sagt, oh, aus meiner Kindheit habe ich das und das mitgekriegt, dann sage ich immer, ja, okay, ne, gibst die Verantwortung für deinen Quatsch, den du heute machst, woanders hin. Mittlerweile weiß ich, und das weiß ja auch mittlerweile die Wissenschaft, dass wir die meisten Lernerfahrungen bis zum Alter von 6 Jahren machen. Und diese Erfahrungen sind fest eingeprägt. Unser Gehirn ist manchmal sehr komplex, manchmal ist es eben auch sehr einfach strukturiert. Das heißt, wenn wir einmal etwas gelernt haben, ist es sofort als eine, wie sagt man, Reiz-Reaktionskopplung abgespeichert. Und unser Gehirn funktioniert halt so, dass es immer erst guckt, gibt es zu dieser Erfahrung, zu diesem Verhalten von jemand anders, zu dieser Situation schon eine Art, wie ich mal reagiert habe. Das heißt also, das Gehirn greift immer erst auf die alte Lernerfahrung zurück. Wann können wir also ein neues Muster lernen? Immer dann, wenn uns bewusst wird, dass das alte Verhalten, das ja oft unbewusst ist, nicht zu einem gewünschten Ergebnis führt. Das heißt, wir brauchen erstmal eine positive Erfahrung, um ein Muster zu hinterfragen und ein neues Muster, also das positive Muster sozusagen, eine neue Verhaltensweise zu integrieren. Da unser Gehirn aber nicht automatisch die alte Verbindung kappt, heißt es auch für uns also, wir müssen vielleicht auch das positive, neu unterstützende Verhalten und auch die Reaktionsweise wiederholen. Das ist wie beim Sport, ne? Wenn du einmal trainierst, wird der Muskel nicht wachsen. Er wird vielleicht mal wehtun. Ja, aber wenn du wiederholt trainierst und immer wieder dieselbe Übung machst, wirst du merken, dass eine ganz bestimmte Muskelgruppe gestärkt wird und das führt am Ende erst zum Ergebnis. Und genauso ist es natürlich mit unseren Mustern, wenn wir die Dinge ein paar Mal gemacht haben und auch spüren, dass es eine gute, für uns unterstützende, positive Reaktion daraus gibt, dann wird unser Gehirn anfangen, mehr von diesen Dingen zu tun.
Ralf, ich bin zu euch zum Coaching gekommen, weil ich meine Partnerin zurück möchte. Wie bleibe ich kohärent, auch wenn ich anfange zu zweifeln, nicht nach anderen Frauen zu schauen?
Für alle, die nicht wissen, was Kohärenz heißt, mal ganz kurz, Kohärenz heißt, dass wir, ich sag mal, die Schwingung, unsere energetische Schwingung auf ein bestimmtes Ziel ausrichten und permanent in der gleichen Schwingung bleiben wie auch letztendlich unser Ziel. Das Spannende ist, die Frage war ja, wie bleibe ich kohärent, wie kann ich mich also weiterhin auf meine Zurückgewinnung der Partnerschaft konzentrieren und mich nicht von anderen Frauen ablenken lassen und möglicherweise mein Ziel in Frage zu stellen. Es ist grundsätzlich so, dass wir Menschen natürlich irgendwann mal ein Ziel haben. Jetzt ist ja die Frage, wie leicht ist das Ziel erreichbar? Das Rückgewinnen einer Partnerschaft ist jetzt nichts, wo wir schnippen und sagen, da ist sie wieder. Wir hatten jetzt neulich auch mal jemanden, der hat uns geschrieben, ob wir nicht mal ein Date für ihn ausmachen können, weil sie hätte ihn überall blockiert. Das heißt mit anderen Worten, da merken wir schon, eine Partnerschaft wieder neu zu reaktivieren, ja, ist manchmal auch ein Stück Prozess. Was passiert auf solchen Prozessen, gerade wenn es Ziele sind, die anspruchsvoll sind, neigen wir Menschen dazu, irgendwann festzustellen, das ist anstrengend, das ist schwierig. Dann fangen wir an, uns selber zu hinterfragen, ist es überhaupt möglich? Das sind genau die Momente, die uns aus dem Konzept bringen, die also die Zielschwingung etwas stören. Und jetzt kann natürlich passieren, dass genau in einem solchen Moment, wo du dir überlegst oder wo wir uns überlegen als Menschen, ist das vielleicht ein bisschen zu vage, habe ich überhaupt noch eine Chance, auf einmal lange Beine vorbeigelaufen kommen. Du also aus dem Konzept gebracht wirst, überlegst, Mensch, vielleicht wäre es ja einfacher, jemand Neues zu suchen. Das sind genau diese Momente, wenn wir merken, hey, das ist ein Stück Prozess. Ja, wie du gerade schon beschreibst, du merkst, das ist eine Ablenkung. Also unser System sucht ja oft auch, wir Menschen suchen oft den bequemsten Weg. Und dann erscheint es oft so, ach, wenn ich mir eine neue suche, ist ja irgendwie einfacher, weil die kennt mich ja noch nicht, wir können neu anfangen. Und dann ist alles irgendwie schön. Fühlt sich am Anfang mit Sicherheit auch erstmal schön an. Allerdings wissen wir mittlerweile, dass wir irgendwann wieder in unsere alte Muster fallen. Und dann stehen wir 2-3 Jahre später wieder an derselben Stelle. Und deswegen ist es so wichtig, das genau diese Ablenkung zu merken, vielleicht auch zu gucken, wie kann ich das Ziel, das ich gerade habe, ein Stück weit kleiner machen. Ja, das Ziel ist, meine Partnerin zurückzugewinnen. Die Frage darf man sich auch stellen, letztendlich, was ist der erste wichtige Schritt? Darf ich mehr Selbstbewusstsein aufbauen? Darf ich vielleicht in der Kommunikation etwas klarer werden? Darf ich vielleicht in meiner Wirkung, in meiner Haltung lockerer, leichter, optimistischer sein? Es gibt so viele kleine Teilschritte, die dabei helfen, die Anziehung, und das ist ja das Wichtige, ne? Wir können ja nur schlecht die Partnerin anrufen und sagen, du, ich habe mir das jetzt mal überlegt, ne? Ich bin jetzt ein anderer Mensch, du kannst dann wieder zurückkommen. Das kann man schon mal probieren, da wird die denken, sag mal, hat der sie noch alle, ne? Aber wenn es dir gelingt, Schritt für Schritt mehr in den Menschen, wieder in den Zustand zu kommen, den du damals ausgestrahlt hast, als ihr euch verliebt habt, dann wirst du auch wieder genau diese Emotionen bei ihr wieder neu entfachen können, wieder andocken sozusagen an die alte Partnerschaft, aber auch an die Erinnerung, genau das hat mich damals so an ihm begeistert. Und dazu braucht es halt nicht ein großes Ziel, sie zurückzugewinnen, sondern zu schauen, was braucht es eigentlich bei mir als Mensch, wie darf ich sein, wie möchte ich wirken, um überhaupt wieder diese Anziehung, diese Zuneigung aktivieren zu können. Also Fokus hin, ist das Ziel möglicherweise zu groß gepackt, machst du es möglicherweise ein bisschen kleiner und dadurch bleibst du immer wieder in den Erfolgen. Du spürst schon, oh, es geht positiv voran und das stärkt sozusagen die Kohärenzwelle hin zum großen Ganzen, nämlich die glückliche Partnerschaft.
Warum lernen wir sowas nicht in der Schule, Ralf?
Naja, das ist eine spannende Frage. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, der Beziehungsmarkt ist ein großer Markt. Ja? Und ich mag nicht zu politisch werden, aber manchmal frage ich mich in der Tat, ist es denn von politisch gewollt, dass wir glücklich sind? Weil glückliche Menschen haben eigentlich gar nicht mehr so viele Bedürfnisse. Den kannst du nicht alles verkaufen, weil die sind ja schon glücklich. Und jemand, der glücklich ist, ist auch schwer zu steuern. Ja, wenn wir jetzt mal so auf die Corona-Zeit schauen, was ist passiert? Wir haben den Leuten Angst gemacht. Wir haben ihnen gedroht. Wenn du mit jemandem ohne Maske sprichst, dann musst du Strafe zahlen. Das heißt, wenn wir Menschen Angst haben, sind sie leichter steuerbar. Nimm jemanden die Freude und mach ihm Angst und du kannst ihm sagen, was er tun muss, damit er wieder glücklich werden kann. Und das ist häufig, also meine Theorie, ja, dass wir in der Schule nicht lernen, wie man gute Partnerschaften oder Beziehungen führt, sondern eher lernt, wie man eine Sinus-Cosinus-Rechnung aufmacht oder wie das biologisch funktioniert mit den Kinderzeugen, aber nicht, wie führen wir gute, innige, tiefe Beziehungen. Obgleich das total wichtig wäre, und das stimme ich dir absolut zu, denn die Harvard-Studie, die sogenannte Glücksstudie, weiß ja auch, dass was macht uns Menschen glücklich? Gute, stabile, enge Partnerschaften. Und von daher stimme ich dir zu, es sollte ein Schulfach werden. Wir bieten uns übrigens an, wenn hier irgendjemand Direktor ist an der Schule und sich überlegt, Menschenskinder, kann ich nicht irgendwas dazu mal anbieten für unsere Schüler, dann seid ihr hier genau richtig, Beyond Breakup, und wir zeigen euren Schülern zumindest mal ein paar Grundlagen der Beziehungsfähigkeit.
Du erwähntest gerade, dass wenn ich eine neue Beziehung anfange, dass ich nach 2-2,5 Jahren wieder in dasselbe Muster falle. Was ist der Grund dafür?
Naja, also, das ist immer spannend, ne? Ich glaube, das haben wir alle schon erlebt. Hast du auch schon erlebt. Eine neue Partnerschaft ist irgendwie wie ein neues Leben. Es fängt alles nochmal ganz neu an. Es fühlt sich auch fantastisch an. Was vielen Menschen passiert, wir haben ja unsere Muster nicht aufgelöst dadurch, ne? Nur dadurch, dass ich eine neue Partnerin habe. Die Frage, die sich oft stellt, wann und wie lange dauert es, bis die neue Partnerin mich wieder triggert? Also wieder neue Muster durch ein ganz bestimmtes Verhalten in mir aktiviert. Ich kann aus meiner eigenen Partnerschaften erzählen. Ich habe ja irgendwann 2015 da gesessen, Weihnachten, hatte viel Zeit und durfte darüber nachdenken, was ist in all meinen ganzen Partnerschaften in der Vergangenheit gleich gewesen. Und ich kam zum Ergebnis, zu einer Partnerschaft gehören zwei. Und in all meinen Partnerschaften war ich immer dabei. Also ich war eine Konstante in all denen. Also muss es ja irgendwas mit mir zu tun gehabt haben, dass ich permanent irgendwann nach einer gewissen Zeit in der Trennung war. Und ich kann dir heute noch sagen, gerade so am Anfang einer Partnerschaft kennst du bestimmt auch dieses Gefühl, irgendwie sind wir miteinander verbunden. Wir sind nicht beieinander, wir sind ein bisschen weiter weg, vielleicht ein paar Kilometer, aber irgendwie ist wie so ein unsichtbares energetisches Band. Kann man nicht beschreiben, ist einfach spürbar. Ja, und das sind diese Momente, wo du das Handy nimmst, möchtest ihr eine Nachricht schicken und du siehst, sie schreibt auch gerade oder hat gerade schon was geschickt, jetzt just in diesem Moment. Das heißt, irgendwas verbindet uns Menschen mit dem anderen. Und ich kann dir sagen, das hat sich immer fantastisch angefühlt. Für mich. Für dich auch?
Ja, natürlich.
Ja. So, pass auf. Und dann weiß ich, in jeder meiner Partnerschaften gab es dann einen Moment, in dem mir bewusst wurde, dieses Glück könnte auch vergänglich sein. Also es ist etwas passiert. Ich habe so eine Art rot-gelbe Karte gekriegt. Das war noch kein Rot, aber es war wie so ein Warnschuss. Und das hat bei mir ein Muster aktiviert. Das Muster, hey, du musst was dafür tun, dass die Beziehung nicht kaputt geht. Achtung, der Gedanke war nicht, dass sie Bestand behält, sondern dass die Beziehung nicht zerbricht. Und ich habe angefangen, ohne es zu merken, meinen Fokus auf sie zu legen. Geht's ihr gut? Kann ich irgendwas machen? Habe ich was falsch gemacht? Die ist mit schlechter Laune von der Arbeit gekommen. Ich habe mich schuldig gefühlt. Ich habe gedacht, ich muss irgendwas tun. Und dann war ich in diesem alten Muster drin. Und ich habe es nicht gemerkt. Ich war in diesem Muster, ich tue alles für dich, ich unterstütze dich hier, ich unterstütze dich da, aus Sorge, dass es kaputt gehen könnte. Und das war so viel Aufmerksamkeit bei ihr, dass sie irgendwann gesagt hat, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, du gehst mir auf den Keks. Adios. Und das ist mir immer und immer wieder passiert. Und ich habe mich gefragt, was stimmt mit den Frauen nicht? Ja, das war meine Frage. Also das war der Grund, ne? Warum eine neue Partnerschaft bei mir, ich hatte immer die Idee, eine neue Frau, neues Leben, neues Glück, neue Chance. Aber ich habe jede Chance versaut, weil ich immer wieder in dasselbe Muster gefallen bin, ohne es zu merken.
Ein bisschen konkreter, warum immer genau diese 2 Jahre? Das habe ich schon sehr oft gehört.
Naja, manche brauchen auch 5 Jahre, ne? Aber diese 2 Jahre sind nicht immer 2 Jahre, es ist unterschiedlich. Aber was wir schon erleben, dass es eine gewisse Zeit braucht, bis wir in diesen Alltagsstrudel kommen. Und das erste halbe Jahr, also die Verliebtheitsphase, es gibt ja verschiedene Phasen des Kennenlernens. Ne? Es fängt an, dass wir uns überhaupt erstmal kennenlernen. Die Verliebtheitsphase schließt da hinten an. Und die sind unterschiedlich lang, jeweiligen Phasen. Und wir kommen irgendwann, ja, in diese Gewohnheitsphase, dass wir Alltag miteinander erleben. Und immer dann, wenn wir in dem Alltag sind, dann sind wir unkonzentrierter. Wir ziehen vielleicht auch ein bisschen Aufmerksamkeit aus der Beziehung wieder in andere Lebensbereiche. Und das aktiviert häufig genau diese Dynamik, dass wir uns vielleicht nicht mehr so wertvoll fühlen, dass wir das Gefühl haben, unsere Partnerin ist oder auch der Partner, das betrifft ja beide Seiten, hat gar nicht mehr so ein großes Interesse an mir. Und jetzt löst genau das diese Dynamik aus. Ne? Ich muss ein bisschen mehr Gas geben, ich muss ein bisschen mehr das machen. Und jetzt sprechen wir ja nicht immer alle dieselbe Liebessprache. Ja, also meine war zum Beispiel, ich unterstütze dich mal. Mache ich schon, bevor sie gefragt hat. Ja, sie hat von irgendeinem Problem erzählt, ich habe schon die Lösung gehabt. Am besten habe ich sogar schon alles in die Wege geleitet. Ja, aber das war nicht ihre Sprache der Liebe, sondern sie wollte einfach mit mir gemeinsam Zeit verbringen. Habe ich nicht gewusst. Ja, das heißt, wir haben eigentlich im Grunde beide gesagt, ich liebe dich, aber auf 2 unterschiedliche Sprachen haben uns nicht verstanden. Und da kommt dieser 2-Jahres-Zyklus her. Ne? Viele Menschen brauchen ungefähr 2 Jahre, um diesen Alltag richtig reinzurutschen. Und dann passiert es.
Ja, Ralf, jetzt ging es ja eine Menge um die Vergangenheit und um zerbrochene Beziehungen. Ich würde gerne mal in die Zukunft schauen und das wichtig finden, dass du vielleicht noch mal erläuterst, also mir und auch den Zuhörern, warum es so wichtig ist, diese Entwicklungsarbeit, die wir hier machen, diese Entwicklungsarbeit an uns selber, um zukünftig bessere Beziehungen führen zu können und auch im Business oder im Alltag besser klarzukommen?
Coole Frage, Udo. Ja. Jeder, der im Business erfolgreich ist, hat sich irgendwann mal einen Plan gemacht, was wollen wir erreichen. Es gibt Businesspläne, es gibt Gap-Analysen. Ne? Das also Gap-Analyse ist sowas wie, ich gucke, wo stehe ich und wo wollte ich eigentlich stehen. Und schaue, okay, wie groß ist die Lücke und was brauchen wir dafür, um diese schließen zu können. Wenn es um unser eigenes persönliches Leben geht, dann spüren wir manchmal, also es gibt ja, jeder hat so eine Idee, ne? Darfst ja selber für dich mal gucken, was war so deine Lebensidee, wie sollte dein Leben eigentlich verlaufen? Wir haben uns das nie aufgeschrieben, aber wir haben so, oh, ne, als Kinder, als Jugendliche mal geträumt, wenn ich groß werde, dann fahre ich zur See oder bin Unternehmer, bin Millionär und lebe am Strand, was auch immer. Und dann gibt es das echte, wahre, reale Leben. Und das weicht bei vielen Menschen massiv von dem ab, was sie sich selber mal vorgestellt haben. Und das auch in der Partnerschaft, ne? Wenn wir an eine Partnerschaft, an unsere Zukunft, an so Familie denken, dann denken wir an eine Frau, an vielleicht zwei Kinder, ein Haus. Aber keiner denkt drüber nach, wie soll das eigentlich mit uns laufen? Wie wollen wir uns unterhalten? Wie wollen wir miteinander umgehen? Wie soll Partnerschaft, ich sag mal, im Alltag gestaltet sein? Und dann stellen wir irgendwann fest, ja, ich habe jetzt zwar ein Haus, ich habe die zwei Kinder und ich habe auch die Frau, aber irgendwie fühlt sich das nicht schön an. Also wir spüren genau diese Lücke, ne, zwischen soll und ist. Und je größer die Lücke wird, desto größer wird auch die Sehnsucht, irgendwas verändern zu wollen. Ja, und wenn wir Menschen spüren, das wird der Abstand zwischen dem, wie es irgendwie emotional gefühlt irgendwie sein sollte und dem, wie es gerade ist, zu groß, dann kommt oft die Trennung. Deswegen ist eine Entwicklungsarbeit so wichtig, weil es geht darum, mal nach vorn zu schauen, wie will ich das erleben, wie soll es sein? Und wenn du also Klarheit hast darüber, wie es sein soll, wie es sich wirklich gestalten soll, dann wirst du anfangen, unbewusst, das ist unser retikuläres Aktivierungssystem, unbewusst mehr von den Dingen zu tun, die genau dahin führen. Das ist das Spannende. Deswegen ist Entwicklungsarbeit so wichtig. Ich muss mal gucken, wo will ich hin? Wo stehe ich heute? Was ist heute in meiner Welt wirklich aktiv? Und was brauche ich möglicherweise oder was darf ich lassen? Also es ist ja nicht immer nur, dass ich was brauche. Manchmal mache ich ein bisschen zu viel. Aus der besten Absicht heraus bin ich zu unterstützend und sage meiner Partnerin, ohne es zu wollen, aber dass das, was ankommt, die Wirkung, du kannst das nicht. Ja, so, und das zerstört am Ende Beziehung. Ich habe mal festgestellt, das ist hochspannend, ich habe festgestellt bei unseren Kunden, mal so nach, wenn die mit mir ein Gespräch haben, dass viele Kunden ungefähr nach 2 Jahren Ehe in der Scheidung liegen. Warum ist das so? Es gibt die Hochzeit, ne? Die Hochzeit ist ja da, wo man sich den Ring ansteckt und wo man sich das Ja-Wort gibt. Und das Spannende ist, denkt mal drüber nach, jeder, der verheiratet ist. Diese Hochzeit habt ihr akribisch geplant. Ihr habt euch Gedanken gemacht, wo es stattfindet, was für Musik gespielt wird. Ihr habt euch Gedanken gemacht, welches Kleid, welchen Anzug ihr anhabt. Ihr habt euch Gedanken gemacht, wo Oma Erna, neben wem Oma Erna sitzt. Also wer sitzt an welcher Stelle. Ihr habt euch sozusagen schon in dieses Event hineingefühlt. Ihr habt es euch bildlich vorgestellt, ihr habt geplant, ihr habt schon gefühlt, wie schön es ist, wenn wir dann so eine tolle Musik und der Walzer getanzt wird. So. Und es ist fast bei den meisten jedenfalls nahezu so gekommen. Weil wir eine Idee davon hattet, wo ihr hinwollt. Und dann kam der Rest des Lebens. Und ihr hattet keine Idee, wie es sein soll. Wir wussten, ja, materielle Dinge wie ein Haus, 2 Kinder. Aber wie es dazwischen aussehen soll, ihr habt aufgehört, euer Leben etwas vorauszuplanen, zumindest euch mal Gedanken zu machen, wie es sein soll, also wie es sich anfühlen soll. Und ihr habt einfach irgendwas gemacht. Und weil ihr nur irgendwas gemacht habt, seid ihr an kein Ziel angekommen, fühlt euch sozusagen zielplanlos und vielleicht auch manchmal nicht wirklich im Leben angekommen. Und dann passiert genau das. Wir trennen uns. Und deswegen ist es so wichtig, nach vorne zu schauen, vielleicht auch eine Verbindung aufzunehmen. Wie will ich das wahrnehmen? Wie soll es sich anfühlen? Um mehr von den Dingen zu tun, die genau dahin führen. Coole Frage.
Ralf, wir haben viel gesprochen über Ziele, ja, gerade auch. Und es geht um Visionsboard und Smart-Ziele. Ja? Und da hätte ich gerne mehr verdeutlichen, was wichtig ist, in diese Ziele reinschreiben, so dass das funktioniert, wie man Pläne macht, ja, so richtig, dass man schnell erreicht.
Oh, was für eine coole Frage, Slav, weil viele Menschen haben Ziele, ja, aber sie formulieren sie nicht wie Ziele, sondern wie Wünsche. Wer von euch betet, der weiß, wir können natürlich in einem Gebet in eine ganz bestimmte Richtung tendieren. Aber manchmal müssen wir auch dazu sagen, wie kann uns sozusagen das Gebet dabei unterstützen, dass das Ziel auch kommt. Du kannst dir auf der einen Seite natürlich einen Sechser im Lotto wünschen, du kannst dir aber auch wünschen, dass deine Zahlen, die du heute tippst, gezogen werden. Ja? Also wir dürfen natürlich auch ein bisschen mehr Klarheit da reinbringen. Und das ist genau das, was Ziele eigentlich ausmacht. Wir brauchen erstmal ein ganz bestimmtes Thema. Was will ich eigentlich erreichen? Möchte ich mehr Umsatz machen? Möchte ich vielleicht eine bessere Wirkung bei meiner Partnerin haben? Möchte ich möglicherweise authentischer, freundlicher, offener wirken? Ja, das ist erstmal schon, dass wir Klarheit darüber haben müssen, sollten, in welchem Bereich möchte ich überhaupt etwas erreichen? Was viele total vergessen ist, das irgendwie messbar zu machen. Und das ist eine echte Herausforderung, gerade wenn es um emotionale Ziele geht, emotionale Ziele für sich irgendwie messbar zu machen. Weil erst wenn ich das messbar mache, kann ich sagen, ich bin auf dem richtigen Weg, ich kann einen Haken dran machen. Das kann zum Beispiel sein, gerade wenn es um das Thema Kommunikation zum Beispiel geht, dass wir deutlich weniger Missverständnisse haben, dass wir uns viel schneller verstehen, dass wir einander vielleicht auch harmonischer miteinander umgehen, weil wir gut miteinander sprechen. Das kann man messen. Es gibt weniger Streit, es gibt mehr gemeinsame Themen. So, das ist das zweite Wichtige. Jetzt wissen viele Menschen ja gar nicht, wie komme ich denn jetzt eigentlich dahin? Also ich brauche manchmal auch eine Idee zumindest, was muss ich verändern, was darf ich vielleicht anpacken, um diesem Ziel näher kommen zu können. Das kann zum Beispiel sein, indem ich mehr Kommunikationstools lerne oder vielleicht auch den Ansatz der gewaltfreien Kommunikation nutze oder besser zuhöre. Vielleicht mich selber auch erstmal damit bremse, sofort eine Lösung zu haben, sondern erstmal nur zuhöre, um Nähe oder auch Aufmerksamkeit zu signalisieren. Ja? Und der vierte wichtige Punkt ist, dass wir uns vielleicht bei Zielen auch mal ein zeitliches Limit setzen. Ich kann mir natürlich vornehmen, meiner Frau in Zukunft besser zuzuhören. Und das mache ich, bis ich irgendwann mal in Rente gehe. Ja? Oder gar nicht. Sondern ich habe mir das einfach nur vorgenommen. Wenn wir uns zeitlich irgendwo auch ein Ziel setzen, also bis wann möchte ich denn mit diesem Prozess wirklich besser vorangekommen sein, dann fangen wir auch an, Dinge umzusetzen. Wenn wir keine Zielvorgabe haben, keine terminierte, wie man das so schön sagt, dann fangen wir irgendwann mal an. Das ist wie 31. oder 1.1. eines Jahres immer so ein schöner Startpunkt, um etwas zu erreichen. Die Frage ist, wie lange will ich durchhalten? Das haben die meisten nicht formuliert. Ja, ich werde regelmäßig ins Fitnessstudio gehen und das mache ich kontinuierlich bis zum 31.12.2027 zum Beispiel. Jetzt ist ein Ziel formuliert. Du weißt ja auch, ich muss bis Ende des Jahres auf jeden Fall durchhalten. Und so ist das auch, wenn es um emotionale Ziele, gerade auch in der Partnerschaft geht. Wenn ich etwas verändern will, brauche ich A, natürlich den Bereich, in was will ich verändern? Möchte ich Kommunikation verändern? Möchte ich vielleicht auch die Verbindung, die Nähe verändern? Wie kannst du es messbar machen? Ja, indem wir mehr körperlichen Kontakt haben, indem wir uns häufiger anfassen, vielleicht auch mehr Sex haben. Was braucht es dafür? Vielleicht eine Entspanntheit, eine schöne, gute heimische Atmosphäre, eine lockere, gute Kommunikation. Und bis wann will ich damit letztendlich auch irgendwie das in die Umsetzung bringen? Ist messbar, also bis wann will ich das Ziel erreicht haben? Und dann wirst du merken, auch da geht's positiv vorwärts.
Wie du gestärkt aus einer Trennung herausgehst oder eine Beziehungskrise erfolgreich meisterst, verraten dir Felix Heller und Ralf Hofmann. Vereinbare jetzt einen kostenlosen Beratungstermin unter www.beyondbreakup.de.